Wer von euch hat denn schon mal ein Haus gebaut? Also jetzt nicht eins aus Lego oder Duplo oder so, sondern ein richtiges, in dem Menschen wohnen. Gibt es da hier einen oder der dabei war oder so? Genau, dürft euch trauen, euch zu melden. Ich habe nicht viel Ahnung vom Häuserbau und ich verstehe auch nicht viel davon. Aber bei mir hinterm Haus, da wo ich gerade wohne, da wird dahinter gerade ein neues Haus gebaut. Da war es nochmal eine Schrebergartenanlage und die haben sie weggerissen oder ein Teil davon haben sie weggerissen und bauen da gerade ein neues Haus hin. Und da konnte man zugucken, wie das Fundament gelegt wurde und wie die dann angefangen haben, das aufzubauen. So mit großen Gasbetonsteinen. Und manchmal spaziert er mit meinem Neffe vorbei, da steht nämlich so ein riesengroßer Kran, der ist so, weiß nicht wie viele Meter hoch. Und das ist ein ganz faszinierendes Gerät, wenn man 2 Jahre alt ist. Und immer wenn wir dort vorbeilaufen, kann man sehen, das Haus ist wieder ein Stück gewachsen und es ist wieder ein bisschen größer geworden. Und man sieht immer mehr, dass es ein Haus werden soll. Und man sieht auch ein bisschen die Raumaufteilung schon, wenn man so von außen mal guckt. Man sieht die Wände, die Außenwände. Und immer wieder frage ich mich, wie die Maurer das denn eigentlich schaffen, so eine Mauer so ganz gerade hinzusetzen. Ich finde, dass das ganz schön kompliziert ist, weil so eine Mauer, die muss ja wirklich, also die darf keine Bögen haben. Ich glaube, mit den Gasbetonsteinen ist es ein bisschen einfacher, als wenn du Ziegelsteine hast. Mein kleiner Bruder ist Maurer, das ist sehr faszinierend. Ich finde, dass es eine Kunst ist, wenn man das kann. Aber ich kann es, also ich habe es noch nicht probiert, mit Duplosteinen kriege ich gerade Mauern hin, aber das ist auch keine Kunst. Das ist wirklich keine Kunst. Der Paulus wusste, glaube ich, auch nicht viel vom Häuserbauen. Der war gelernter Pharisäer, der hat als Zeltmacher gearbeitet, steht in der Bibel. Aber Häuser hat er, glaube ich, nie gebaut. Und der wusste, glaube ich, auch nicht viel vom Häuserbauen. Und trotzdem benutzt er das Bild vom Häuserbau öfter mal in seinen Briefen an die verschiedenen Gemeinden. Wir haben es gerade schon gehört, ich würde euch gerne nochmal 4 Verse aus dem Epheserbrief vorlesen, Epheser 2. Die Verse 19 bis 22 und ich lese die aus der neuen Genfer Übersetzung. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. In der Gemeinde in Ephesus gab es sogenannte Judenchristen und Heidenchristen. Ihr wisst sicher den Unterschied. Judenchristen sind die, die Juden waren und Jesus als den Retter angenommen haben. Und die Heidenchristen, das waren die Christen, die an den Herrn Jesus geglaubt haben, ohne vorher Juden gewesen zu sein. Da gab es immer mal so Spannungen zwischen den beiden Gruppierungen in verschiedenen Gemeinden und Paulus geht da auch immer wieder drauf ein und da gab es ja auch in der Apostelgeschichte ganz viele Geschichten dazu, wie sie das immer wieder diskutiert haben. Und so viel Trennung, dass sie zwischen den beiden war, eins war wichtig. Beide Gruppen hatten den Herrn Jesus angenommen als ihren Herrn und Heiland, als ihren Erlöser und haben geglaubt, dass er sie errettet hat. Und dort hinein, in genau diese Situation, in diesen Zwiespalt, der da auch zwischen den beiden Gruppen manchmal war, spricht Paulus die Zusage in Vers 19, ihr gehört zu Gottes heiligen Volk, egal wo ihr herkommt. Und dass sie da dazu gehören mit allen Rechten und Pflichten, die ein Himmelsbürger hat. Und da ist erstmal egal, woher sie kommen, welchem Volk sie angehören, ob sie Juden sind, ob sie Griechen sind, ob sie Römer sind, das ist erstmal egal. Zentral ist an der Stelle der Glaube an Jesus Christus. Und ich weiß, dass wir diese Aussagen auch auf uns beziehen dürfen. Es ist egal, wo wir herkommen, aus welchem Volk, was unsere Geschichte ist, wenn Jesus mit jedem anderen eine Geschichte anders schreibt. Das, was uns verbindet, ist der Glaube an Jesus, an unseren Erretter und an unseren Herrn. Und wenn man sich die Verse anguckt, wird das Bild noch mal ein Stück deutlicher, indem das Paulus schreibt, er gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und Gottes Haus baut er in dem Moment noch weiter auf, nicht nur als der Gedanke einer Familie, sondern richtig als den Gedanke des Hausbaus. Ab dem Vers 20. Und er beginnt dort, wo ein guter Hausbau anfängt, nämlich beim Fundament. Ich habe nicht viel Ahnung, wie gesagt, vom Hausbau, aber ich weiß, Fundament ist wichtig bei dem Haus. Also das ist so das Erste, was man bauen muss. Weil wenn man beim Dach anfängt, wäre das Quatsch. Ne? Also wir haben ja vor uns auch unten angefangen hier bei unserem Hausbau. Wenn wir da beim Dach anfangen würden, weiß ich nicht, ob das so gut hält. Also fängt Paulus beim Fundament an. Und wir wollen dort uns auch die ersten Sachen angucken oder das anschauen. Paulus benutzt verschiedene Personen bzw. Personengruppen, die in diesem Haus wichtig sind. Und er beginnt mit den Aposteln und Propheten als Fundament. Das war für mich am Anfang etwas verwirrend. Ich habe da lange drüber nachgedacht und habe dann aber bin zu dem Schluss gekommen, er benutzt nicht die Personen. Das ist, die Gemeinde ist nicht oder das Haus ist nicht auf den Personen der Apostel und Propheten aufgebaut. Es ist auf der Lehre aufgebaut, die sich wieder an Jesus Christus ausrichtet. Es war für mich ganz spannend. Da ich habe da bis gestern Abend noch drüber nachgedacht, was das denn jetzt alles so bedeutet. Und habe dann zu dem Punkt wirklich, dieses geht um die Lehre. Und wer waren denn die Apostel? Wer waren die, die da gelehrt haben? Das waren in erster Linie die Jünger von Jesus. Alle 11, die noch übrig waren. Matthias, der nachgewählt wurde nach dem Tod von Judas. Und dann Barnabas. Und Paulus selbst. Die beiden werden auch als Apostel bezeichnet in der Apostelgeschichte. Und obwohl sie nicht Jünger Jesu waren im direkten Sinne. Es waren Männer, die miterlebt haben, wie Jesus live gehandelt hat, die Jesus tatsächlich zum größten Teil begleitet haben. Und es waren die Männer, die geistliche Grundlagen gelegt haben, die Offenbarungen Gottes weitergegeben haben. Sie sind nicht nur wörtlich nah an Jesus dran gewesen, wie die Jünger, die ja 3 Jahre mit ihm gezogen sind. Und würde ich das manchmal auch machen, so direkt hier an Jesus dran zu sein, so ganz fühlbar. Sondern sie sind auch danach, als Jesus wieder aufgefahren war in den Himmel, sind sie in seiner Spur gegangen. Sie haben Jesus miterlebt, sie haben ihn gekannt und auch verstanden, was sein Ziel war. Und sie konnten die Worte von Jesus auslegen. Und ich komme jetzt mal hier vor, deswegen habe ich mir das abgebaut.
Weil ich mich das nicht gefragt habe. Gucken, ob unser Fundament hält. Unser Fundament sind in erster Linie die Apostel. Dass ihr das von hinten sehen könnt, ich schicke gleich noch in die Mitte. Genau. Und dann als zweites, die hängt jetzt auch noch mit dazu, die Propheten. Ich glaube, dass hier die Propheten gemeint sind, die im Neuen Testament gehandelt haben. In der Apostelgeschichte tauchen nun mal wieder Propheten auf. Das sind Menschen, die das Evangelium in die aktuelle Situation hinein ausgelegt haben. Also es gibt die Apostel, die die Grundlagen legen und die geistliche Dinge ausgesprochen haben. Und es gibt die Propheten, die das, was gesagt wurde oder was wichtig war, in dem Moment in die Gemeinde hineingesprochen haben. Das waren nicht unbedingt die Jünger von Jesus im engeren Sinne. Das waren zum Teil die Diakone, Philippus zum Beispiel, und seine Töchter als Prophet bezeichnet. Aber, und wir wissen auch nicht von jedem den Namen, aber sie hatten nur wieder Propheten am Leben aus der Geschichte. Zum Beispiel Paulus und Barnabas, als die ausgesandt werden, der ersten Missionsreise steht dort. Es waren Propheten in Antiochia, die sich getroffen haben, miteinander gebetet haben und Gott gefragt haben, was ihre Aufgabe ist. Die Propheten hatten auch die Aufgabe, Dinge vorherzusagen, die Gott tun wird. Das taucht auch nie auf. Und auf die Grundlage, diese Lehre, diese richtet sich auch aus an dem Eckstein. Und den habe ich euch auch mitgebracht. Der Eckstein ist in der Geschichte, in der Antike, der Stein gewesen, an dem sich alles ausgerichtet hat. Wenn der Eckstein irgendwie schief war, kaputt war, schräg war, dann wurde das dann Gebäude schief. Der Eckstein war der erste und wichtigste Stein, an dem wurde alles ausgerichtet. Jede Wand wurde nach diesem Eckstein gezogen. Das war immer, musste das ein perfekter Stein sein. Er musste genau perfekt an diese Stelle passen. Wenn wir uns mit dem Gedanken, dass dieser Eckstein der perfekte Stein sein musste, beschäftigen, wenn wir uns dann den Hausbau anschauen, diese Stelle anschauen, dann bekommt das Bild eine ganz starke Bedeutung. Jesus Christus ist der Eckstein. Jesus ist der perfekte Stein. Und auch wenn er nach außen manchmal nicht so wirkt und Jesus selber auf sich die Worte bezieht, der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das hat Jesus auf sich gezogen. Da heißt es nach außen, der Stein vielleicht nicht perfekt aus. Aber für Gott war es genau der perfekte Stein, weil Jesus der perfekte war für diese Stelle. Und damit ist er der perfekte Eckstein für eine weltweite Kirche, für dieses Gebäude, das hier gebaut werden soll. Wenn Jesus jetzt der Eckstein ist, bedeutet das für uns sein Leben, sein Handeln, seine Worte, sein Tod und vor allem seine Auferstehung und seine Anweisung an seine Jünger, sein Missionsbefehl. Das sind die Dinge, die die Grundlage legen für unseren Glauben, die auch die Apostel und Propheten immer wieder benutzt hat, worauf sie sich immer wieder bezogen haben, auf das, was Jesus gesagt und getan hat. Nur wer Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, wird in dieses Haus eingebaut. Ausgerichtet an den Eckstein Jesus Christus. An ihm wird jeder neue Stein und jede Wand gemessen werden. Und dieser Stein ist es, der den ganzen Bau zusammenhält, weil er eben immer wieder als Grundlage und als Voraussetzung dient. Wenn Paulus hier dann schreibt, indem ihr eingefügt worden seid in Bezug auf den Bau, dann dürfen wir das auch auf uns beziehen. Wir sind in den Bau Gottes eingefügt, wir sind Teil davon. Und jeder, der den Herrn Jesus angenommen hat, ist ein Stein in diesem Haus. So ähnlich schreibt es auch Petrus, der auch nicht wie andere im Haus baute. In 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. So sind nun wir auch die Steine in diesem Haus. Und dafür habe ich euch Steine mitgebracht. Wir brauchen das Haus nicht so groß. Ich glaube nicht, dass das Haus so ein ist. Aber wir können mal gucken, was wir hinkriegen. Okay. Gutes Rückenbau. Immer wieder werden Steine hinzugefügt in dieses Haus. Aber für die Stabilität des Hauses sind gar nicht wir verantwortlich. Für die Stabilität des Hauses ist der Baumeister verantwortlich. Wenn ich ein Haus baue und sage verantwortlich dafür, dass das Haus stabil ist, sind die Steine nicht da einbauen. Ich glaube, dass es nicht funktioniert. Der Baumeister in diesem Haus ist Gott. Es ist nicht Jesus, es ist Gott. Er hat Jesus als Eckstein gesetzt und ein Stück weit auch als Würfel. Ich habe das immer so benutzt, weil es steht, dass dieser Stein oder dass Jesus auch dieses Haus zusammenhält. Wenn wir jetzt Jesus als Würfel bezeichnen, bedeutet das, er ist dafür verantwortlich, dass das Gebäude hält. Wir haben hier wieder eine passive Rolle. Also wenn man sich das Bild anguckt, für den Bau, so ein Stein macht das gar nicht viel. Ne? Der ist einfach nur da, der wird dort hingebaut und dann muss der an seiner Stelle aber das halten. Der muss das aushalten können. Wir werden eingefügt in diesem Haus. Und dort dürfen wir ganz entspannt sein, finde ich, wenn man sich das Bild mal so anschaut. Bei so einem Stein, der macht sich keine Sorgen drüber, ob er jetzt hält oder nicht. Der vertraut dem Baumeister so ein Stück, dass er an der richtigen Stelle eingebaut ist. Und doch ist es unsere Aufgabe, als lebendige Steine, wir sind ja keine toten Steine, wie diese Gasbetonsteine, bei mir schon Haus, sondern wir sind lebendige Steine und müssen uns einbauen lassen, müssen uns zur Verfügung stellen. Wir müssen uns in dieses Bauwerk einbauen lassen. Das bedeutet, als erster Schritt, wir müssen den Herrn Jesus annehmen und wir müssen uns immer wieder an ihm ausrichten, an dem, was er sagt, an dem, was er getan hat, an dem, was er gelehrt hat. Und dann müssen wir uns von Gott als den Baumeister an die Stelle setzen lassen, wo er es hinhaben möchte. Gott, der Baumeister hat einen großen Plan, er sieht es jetzt schon jetzt, wie das Haus einmal aussehen soll. Er sieht es schon jetzt, wo jetzt gerade die ein bisschen die Grundlagen gelegt sind, das man ja sagen. Von außen betrachtet ist so ein Hochbau nichts Schönes. Meine Eltern haben vor, weiß nicht, über 15 Jahren ein Haus im Hochbau gekauft, da war drinnen nichts zu sehen, da waren ein paar Säulen, da waren ein paar Fenster und sonst Wasseranschluss war noch vorgegeben, aber sonst war nichts vorgegeben. Von außen war so ein Hochbau nicht so besonders ansehnlich. Aber man kann an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon wieder ahnen, also in dem Haus konnten wir uns vorstellen, ja, dass es so ist, das heißt, da muss der Wand dran gehen und da kann der Haus so und so groß werden. Wichtig ist, dass die Steine an ihrer Stelle sind, und aber dass wir eine richtige Vorstellung davon haben, wie das Haus aussieht, und haben wir nicht unbedingt, wenn man so als Stein da liegt, kann man nicht so gucken, wie sieht das Haus mal aus, sondern man muss ein bisschen auch darauf vertrauen. Gott hat das große Ganze im Blick als der Baumeister, der sieht das schon jetzt, wie so ein Architekt, der so ein Haus schon vorher sieht. Der sieht das schon jetzt, der weiß, wie das mal aussehen soll und er weiß auch, welche Steine an welche Stelle sollen. Der weiß genau, ja, der eine Stein, der hält mehr aus, den kann man relativ weit unten in so ein Bauwerk bauen. Der nächste Stein hält vielleicht nicht ganz so viel aus, da muss man ein bisschen gucken, wo wir den hinstellen. Man muss immer wieder im Blick behalten. Und dann, um in dem Bild von Petrus zu bleiben, das ich vorhin angeführt habe, als lebendige Steine, ist es unsere Aufgabe, dass wir Menschen einladen, sich in diesem Haus einbauen zu lassen. Es ist unsere Aufgabe, einzuladen, die Menschen ein Teil von diesem Gebäude zu werden, auch ein lebendiger Stein zu werden. Wir können neue einladen, wir können neue fragen oder sie auch davon begeistern, wir können sie rufen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, sie einzubauen. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie dahinzusetzen. Die Aufgabe obliegt allein dem Baumeister. Der ist der Einzige, der das kann und der das darf. Und der ist auch der Einzige, der das sinnvoll kann. Wir laden ein, aber wir fügen nicht ein. Das ist eine Sache, die uns bewusst sein muss. Und wenn wir uns bewusst machen, dass wir Leute einladen dürfen, dass wir immer wieder Leute einladen, wird uns vielleicht auch auffallen, dass das Gebäude immer weiter wächst. Mit jedem Stein, der dazu kommt, wächst das Gebäude wieder ein Stück. Und hier noch ein neuer Stein. Das Gebäude wird größer und es wird immer schöner. Wir haben es vor uns gesehen, wie die versucht haben, Steine für ihr Gebäude zu finden, die da aufeinander passen, die ineinander passen und die auch zusammengehören irgendwie. Kommt immer wieder ein neuer Stein dazu. Wenn wir einladen, wenn Leute sich rufen lassen, dann wird das Gebäude immer größer.
Und so wie ich bei mir in meinem Haus nur zugucken kann, wie das Gebäude nur ein bisschen weiter wächst, wie der Bau quasi von Tag zu Tag größer wird, so guckt auch Gott auf sein Bauwerk und sieht immer wieder, wo ist es schon wieder ein Stück gewachsen, ist schon wieder ein neuer Stein da und es wird immer größer, es wird immer schöner. Und man kann immer besser erkennen an so einem Haus, an so einem, was im Bau ist, was es mal werden soll. Und bei dem Haus sieht Gott von Weitem schon, das soll mal ein Tempel sein. Der weiß es ja schon, er ist der Baumeister, aber er sieht es auch immer mehr. Das wird ein Tempel für den Heiligen Geist. Ein Tempel, der heilig und Gott geweiht ist. Die Wohnstätte Gottes. Eine Wohnung für den Heiligen Geist. Der Tempel ist in erster Linie ein Ort der Anbetung. Wenn man sich das anguckt, die Geschichte des Tempels, ist der Ort, an dem Gott Opfer dargebracht werden. Wenn von Tempel die Rede ist, ist es normalerweise von dem Heiligtum die Rede, von dem Allerheiligsten und vom Heiligen, wo nur die Priester hin durften. Es ist ein Ort, an dem Gott wohnt. Und hier in dem Bild ist es ein Ort, an dem der Heilige Geist wohnt. Wohnen heißt Bestimmungsrecht haben, Veränderungsrecht. Also in meiner Wohnung, ich wohne alleine. Wenn ihr mich besuchen kommt, ihr dürft gerne Vorschläge machen und sagen, also Anna, deine Wand finde ich irgendwie nicht so schön, mal die mal lieber an Lila an. Da dürft ihr mir das gerne sagen. Aber ich mache das nicht unbedingt, weil es meine Wohnung ist und ich dort das Recht habe zu bestimmen. Genauso ist es mit euch, wenn ich jetzt euch kommen würde und sagen, finde das Lila nicht schön, immer grün. Würde ich sagen, schlag mal vor, aber die Entscheidung treffen wir in unserer Wohnung. Die Entscheidung, wie ich mit meiner Wohnung umgehe, darf ich ganz alleine treffen. Und so ist es auch mit dem Tempel, den Gott aufbaut. In dem hat der Heilige Geist das Bestimmungsrecht, in dem hat der Heilige Geist das Recht, das Gestaltungsrecht, weil er derjenige ist, der dort wohnt. Und vielleicht muss der ein oder andere Stein noch behauen werden. Vielleicht muss ein Stein versetzt werden. Vielleicht muss ein Stein noch passend gemacht werden für eine bestimmte Stelle. Ich würde euch das gerne mal ganz kurz erzählen, mal das Bauwerk unterbrechen, auch ein kleines Bauwerk. Bei uns im CVJM in den letzten Jahren. Wir sehen uns auch als lebendige Steine. Wir sehen uns als Steine, die von Gott eingebaut sind in dieses Werk. Wir sehen uns als Steine, die von Gott gebraucht werden in Zwickau und in der Umgebung. Und doch haben wir gerade in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass Gott immer wieder Steine versetzt. Man nimmt da kleine Steine raus, setzt sie woanders hin oder nimmt sie ganz raus, sodass ein Loch entsteht in erster Linie erstmal, wo man das Gefühl hat, hält der Baum, passiert da nicht irgendwas? Und hat vielleicht einen neuen Stein dort eingesetzt, der im ersten Moment gar nicht so passend aussah. Und manchmal hat Gott an anderen Stellen auch einen Stein herausgenommen und an einer anderen Stelle nochmal gesetzt in dem Gebäude, im CVJM. Also das haben wir wirklich persönlich so erlebt, dass Menschen gegangen sind, dass Menschen gehen mussten aus verschiedenen Gründen, dass sie von der Arbeit her auch als Mitarbeiter den Verein verlassen mussten, weil sie weggezogen sind, weil aus irgendwelchen anderen Gründen. Und es sind alles Veränderungen, die wir erlebt haben und die an so einem Bau auch nicht spurlos vorübergehen. Wenn ich da jetzt den unteren Stein rausziehen würde, könnte es sein, dass das Haus zusammenfällt. Aber wir haben erlebt, dass gerade wenn wir mitgehen und uns gebrauchen lassen und in diese Steine als Steine uns versetzen lassen und auch die neuen Steine ein Stück weit begrüßen, dann wird Gott es segnen. Und Gott hat uns gesegnet im Zittern. Das darf ich gerade wirklich so sagen. Ich erlebe es jeden Tag wieder. Ich bin in einer großen Begeisterung gerade drin, dass Gott Stück für Stück erneuert hat, dass das Haus nicht zusammengebrochen ist, das Haus Sibbert im Zwickau. Das Haus ist stehen geblieben. Gott hat uns Stück für Stück erneuert. Und nicht alles auf einmal, hat nicht das ganze Haus einmal komplett weggerissen, sondern er hat es immer wieder einen Stein rausgenommen, dann hat er gewartet, hat die neuen Steine eingebaut, bis der Mörtel fast trocken war und dann einen neuen Stein reingebaut. So ein bisschen, das Bild hatte ich in der Predigtvorbereitung dazu. Hat immer wieder neu justiert und ausgerichtet und geschaut, wo das hingehen kann und hat uns aber auch immer wieder an diesem Eckstein Jesus Christus ausgerichtet. Das war nicht immer schön, das war nicht immer einfach, aber trotzdem haben wir darin immer wieder Gottes Segen erlebt und auch immer wieder sein Handeln und das für uns und auch immer wieder persönlich für uns auch. Ich will nochmal zurückkommen von diesem großen Bild des CVM Zwickau, von diesem kleinen Bild des CVM Zwickau auf das große Bild des Gebäudes, um was es eigentlich geht. Was mich da so bewegt, ist, dass es gar nicht eigentlich um diese kleinen Arbeiten geht. Natürlich ist es manchmal wichtig, dass wir uns das anschauen, dass ich mir den CVM anschaue, weil ich dafür Verantwortung trage, dass ihr euch eure Gemeinde anschaut. Aber Paulus spricht hier nicht nur die Gemeinde in Ephesus an, er spricht die ganze große Gemeinde an eigentlich. Und wir dürfen es auf die ganze große weltweite Gemeinde beziehen. Auf eine universelle Gemeinde. Und dieses Bild geht über alle Ländergrenzen, über alle Zeitgrenzen auch hinweg. Das bedeutet, diese Gemeinde, dieser Bau ist für immer und ewig. Der hat angefangen mit Jesus, der hat angefangen mit den Aposteln. Der ging weiter über Luther bis jetzt heute zu uns und wird auch noch weitergehen, bis Jesus einmal wiederkommt. Das heißt, der Bau ist noch nicht fertig, der Tempel ist immer noch im Bau, ist immer noch dabei zu entstehen. Und jeder Mensch in der Vergangenheit und in der Zukunft und auch der gerade lebt und eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus getroffen hat, der ist ein Teil von diesem Bauwerk auf der ganzen Welt. Und es ist egal, aus welchem Land ich komme, welche Traditionen meine Gemeinde hat, was mir in meiner Gemeinderichtung vielleicht auch wichtig war. Die Hauptsache ist, dass der Herr Jesus das Zentrum meines Glaubens ist. Dass er derjenige ist, der uns zusammenführt und der uns zusammenhält, der uns zusammenschweißt, der uns immer wieder neu ausrichtet auch. Und genau deswegen ist der Bau nicht fertig, deswegen wächst der Bau noch. Und ich möchte mal ganz kurz schauen, was unsere Aufgabe in diesem Bauwerk ist. Ich habe das vorhin schon gesagt, in erster Linie müssen wir uns Gott zur Verfügung stellen. Wir müssen uns in sein Werk einbauen lassen. Das tun wir, indem wir Jesus als unseren Herrn annehmen und unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Dann sind wir ein Teil von dem Bauwerk und dann sind wir ein Teil der Wohnung des Heiligen Geistes. Und es bleibt uns die Aufgabe, unsere Begeisterung weiterzugeben für unseren Glauben. Wir dürfen unsere Rolle als lebendige Steine, die bewegbar sind und die von Gott immer wieder versetzt werden dürfen, ausfüllen. Wir dürfen andere einladen und sie in den Kontakt mit Jesus bringen. Und wenn wir uns von Gott einbauen lassen in dieses Bauwerk, weil wir Jesus angenommen haben, weil wir den Herrn Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, dann sind wir ein Teil des Bauwerks. Und wenn wir dann den Menschen Jesus immer wieder vorstellen, dann wird Gott diesen Bau wachsen lassen. Und Gott wird uns auch immer wieder versetzen. Und auch wenn wir sagen an der einen oder anderen Stelle, ich kann es nicht und ich bin dafür nicht geeignet, wie das in dem Anstieg vor uns kurz war, ne? Dass Leute gesagt haben, nee, ich bin da doch noch gar nicht die Richtige dafür oder ich kann das nicht oder warum ich. Der Baumeister hat den großen Plan, der sieht auf das Gebäude und der sieht, wo wir richtig sind an welcher Stelle. Und wenn wir uns dahinter fragen, das geht mir selber manchmal so, dass ich mich frage, bin ich wirklich die Richtige oder warum hat Gott mich dafür ausgewählt? Das einzig Wahre ist, ja, Gott hat den Überblick und Gott sieht es, was dran ist und er sieht das, was wichtig ist. Egal woher du kommst und egal was du erlebt hast, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, bist du ein Teil der Wohnung des Heiligen Geistes und Gott wird dich dort einbauen, wo er dich braucht, wo du wichtig bist. Amen.